Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Giovanni Vogt auf Sendung. Ich bin Online-Psychologin und hier im Podcast gibt es die Prise Vertrauen für Sie zum Dranbleiben an Ihren Zielen und am Kinderwunsch. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Nachdem ich letztes Mal über die Fähigkeiten vom Nervensystem gesprochen habe, gibt es heute eine Interpretation vom Schneewittchen. Und zwar genau auf der Grundlage von den Fähigkeiten, die unser Nervensystem hat. Wir erinnern uns, mitten im Winter sitzt die Königin da und wünscht sich ein Kind. Sie wünscht sich das mit bestimmten Qualitäten, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarz wie Ebenholz. Und aus meiner Sicht sind das die Qualitäten, die das Kind haben soll. Also, dass die Königin gibt dem Kind Qualitäten mit innere Qualitäten. Und das, obwohl sie mitten im Winter in der Kälte ist. Das heißt, der Königin geht es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern um innere Werte. Und die gibt sie dem Kind mit. Nachdem es geboren ist, stirbt die Königin und das ist ein großer Einschnitt, eine riesen Kindheitsbelastung, ein riesen Stressor. Sowas macht vulnerabel, macht verletzlich dafür, dass andere einen, ich sage jetzt mal, ins Wanken bringen können. Und mit diesem guten Erbe, aber mit einem Stressor startet Schneewittchen. Also die Königin hat Seelenwärme, Schneewittchen bekommt ein Erbe mit, sie erleidet einen Schicksalsschlag, die Mutter stirbt und man weiß eben heute, dass dies eine tiefe seelische Wunde hinterlassen kann. Dann heiratet der König wieder, die neue Gemahlin. Ja, braucht einen Spiegel, der ihr sagt, wie schön sie ist. Und sie ist nur zufrieden, wenn sie wirklich die Schönste ist. Das heißt, diese Stiefmutter führt kein gutes Leben, sie genießt nicht ihre Schönheit, sie muss die Schönste sein, die Beste, die Vollendetste. Das heißt, sie hat einen Perfektionsanspruch. Und wie ist das? Der ist nie erfüllbar. Wenn dieser Spiegel ihr einmal die Rückmeldung gibt, du bist die Schönste im ganzen Land, dann fragt sie immer wieder, sie muss das immer wieder hören. Und das ist nicht irgendwas, was innerlich befriedigt, sondern das ist nie erfüllbar. Das ist eine Vorstellung, die nie erfüllbar ist. Und das ist lebensfeindlich. Und das wird auch von anderen erwartet und diesen Druck übt man auch auf andere aus. Natürlich ist es absehbar, dass Schneewittchen heranwächst und schöner wird und diese Königin, die nicht zufriedenzustellen ist, ist natürlich neidisch. Als der Spiegel ihr das mitteilt, ihr das rückmeldet, dass Schneewittchen tatsächlich schöner ist, findet sie keine innere Ruhe mehr und bekommt den Wunsch, das Kind zu töten. Das heißt, die Stiefmutter hat keine Gefühle, schon gar kein Mitgefühl und auch keine Freude. Sie hat keine inneren Bewegungen, sie ist innerlich erstarrt. Sie ist nicht im Beziehungsmodus, sondern sie ist im Kampffluchtmodus. Sie hat Vorstellungen, sie ist gierig, sie ist neidisch. Sie wird von dem bewegt, was auch Todsünde genannt wird. Im Märchen werden zwei genannt, Neid und Hochmut. Es gibt noch weitere, den Jähzorn, die Trägheit, Wollust, Geiz, Völlerei. Aber warum wird es Todsünde genannt? Und ich behaupte, weil diese Motivationen, könnte man sagen, den Tod bringen können. Langsam zwar, aber dennoch. Also wenn, ja, also diese Stiefmutter kann nur weiterleben, wenn sie weiß, das Kind ist tot, sie lässt es umbringen. Und wer im Kampfmodus lebt, ist zerstörerisch. Hier kann nichts Schönes, Lebendiges entstehen. Es raubt Kraft, es raubt Lebenskraft, und zwar sich selbst, aber auch den anderen. Und über lange, lange, lange Zeit sind Menschen, wenn wir mit denen zusammen sind, wenn die ständig im Kampf-Fluchtmodus sind, wenigstens Energieräuber, aber das kann so weit gehen, dass so jemand einen in Anführungszeichen umbringt, dass jemand einem so viel Lebenskraft raubt, dass keine mehr übrig ist. Und das ist aus meiner Sicht die Botschaft hier, wenn die Stiefmutter das Schneewittchen umbringen lassen möchte. Der Jäger bekommt die Aufgabe, das auszuführen. Das heißt, jemand im Kampf-Fluchtmodus macht sich da die Finger selber nicht schmutzig, sondern da gibt es einen Auftrag. Und der Jäger hat aber ein Herz, der hat Mitgefühl, Mitleid, lasst das Kind davonkommen. Und das Leben selber, der Wald, steht Schneewittchen nicht im Wege. Im Wald passiert ihm nichts, nicht durch die wilden Tiere, nicht durch die Dornen, auch nicht durch spitze Steine. Die Natur ist nicht lebensgefährlich. Also die Natur ist im Beziehungssystem. Das ist auch meine Erfahrung. Also es ist nicht so, dass es die Guten und die Bösen gibt, sondern jedes Nervensystem hat den Beziehungsmodus. Jedes Nervensystem kann bei bestimmten Auslösern in den Kampffluchtmodus geraten. Wenn ich merke, ich bin da drin, dann braucht es nur ein bisschen Zeit im Wald und alles ist wieder normal. Und das würde dem entsprechen, was dieses Märchen sagt. Im Wald passiert nichts. Die Natur ist nicht lebensgefährlich. Also zumindest nicht, was diese Zustände vom Nervensystem anbelangt. Schneewittchen hat das alte Revier aufgegeben. Sie hat sich ganz hingegeben an das neue Leben. Und nur wenn sie das Leben bei der Stiefmutter aufgibt, kann sie ein neues Leben aufbauen. Und das macht sie. Sie kommt an bei den Zwergen. Und da ist Herzenswärme. Sie baut sich ein neues Leben auf mit allem, was sie dazu braucht. Sie hat eine Aufgabe, sie hat was zu essen, was zu trinken. Sie hat Gemeinschaft, sie hat Zuspruch, Rat, Vertrauen. Ihre Bedürfnisse werden wahrgenommen. Die Zwerge stellen ihre Bedürfnisse ihr zuliebe sogar zurück. Und sie darf so sein, wie sie ist. Sie hat einen Ort von Sicherheit, von Vertrauen gefunden. Aber die Zwerge warnen sie auch vor der Stiefmutter. Und aus meiner Sicht ist es so, dass sie eben diese Vulnerabilität hat, diese Verletzlichkeit aufgrund diesem Stressor in der Kindheit, dass ihre Mutter verstorben ist. Und sie gerät vielleicht leicht in den Kampf-Flucht-Modus, wenn da jemand auftaucht, der sie täuschen möchte. Und natürlich bekommt die Stiefmutter das raus. Der Spiegel verrät ihr das. Das Kind lebt noch. Und zwar hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Und natürlich hat sie weiter Tötungsgelüste. Der räumliche Abstand reicht nicht aus, zu wissen, dass da jemand lebt, der einem den Anspruch raubt, die Schönste zu sein, der einen so kränkt, mobilisiert. Alle zerstörende Energie, das Kind muss getötet werden, das Kind muss sterben. Schneewittchen muss sterben, sie macht sich auf den Weg, überlegt sich was Neues. Also ihre Gier ist nicht zu stillen, sie wird niemals zufrieden. Sie isoliert sich immer mehr selbst, indem sie nur an der Fassade interessiert ist, an ihrem Äußeren und daran, die Fassade der anderen zu zerstören, die Schönheit der anderen kaputt zu machen. Gelingt es nicht, ist die Folge Verachtung, Kränkungswut, Hass gegen sich, gegen andere. Und wehe, wenn sie aber entdeckt wird, sie macht alles heimlich. Wenn es herauskommt, fühlt sie sich schuldig und schämt sich. Gesichtsverlust lässt sie immer mehr verdeckt handeln, hintenrum. Sie isoliert sich immer mehr, wird immer einsamer und braucht im Gegenzug immer stärker das Gefühl, die Schönste zu sein. Ja, und im Geheimen heckt sie eine neue Idee aus, wie kann man das Kind um die Ecke bringen. Sie verkauft Schnürriemen, verkleidet sich. Ja, schnürt das Kind, schnürt ihm den Atem ab. Und das ist ein Hinweis darauf, wenn ich Energieräubern aufsitze, woran kann ich das erkennen? Ja, indem ich nicht mehr so tief atmen kann, indem ich oberflächlich atme, indem ich nicht mehr so Zugang zu meinen Gefühlen habe, indem ich merke, da ist was, das mir die Luft raubt. Das ist ein Indiz, woran ich erkennen kann, da ist ein Energieräuber unterwegs. Schneewittchen hat es nicht erkannt. Sie konnte sie täuschen, sie hat den Worten vertraut und nicht, weiß nicht, ob sie es selber gespürt hat. Auf jeden Fall spürt sie es da immer weniger. Ja, die Zwerge erkennen es natürlich, retten das Kind, schneiden den Schnürriemen durch, sie kann wieder durchatmen. Aber die Königin kommt natürlich drauf. Sie fragt den Spiegel, ja, das Kind lebt immer noch. Ja, sie will was entwickeln, was ihr den Tod bringt. Sie zieht sich wieder zurück, verkleidet sich wieder, hat die Idee, jetzt vergiftet sie einen Kamm. Also sie bleibt immer noch an diesen Äußerlichkeiten, sie will sie fangen damit, dass sie sie schön macht. Scheinbar schafft es auch. Sie macht erstmal die Tür nicht auf, aber sie kann sie täuschen. Sie bringt sie dadurch dazu, dass sie sie ordentlich durchkämmen kann. Aber natürlich bleibt der Kamm in den Haaren stecken. Das Gift wirkt, das Kind fällt nieder und sie beschimpft sie, du Ausbund der Schönheit. Jetzt ist es um dich geschehen. Sie zeigt dann ihr wahres Gesicht, wenn sie sich unerkannt wähnt. Ja, und hier verschiedene Formen von Beziehungsgift werden da angewendet. Aber auch das wirkt nicht nachhaltig und die Zwerge können sie noch retten. Die Königin merkt es abermals und jetzt zieht sie sich richtig zurück. Sie geht in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkommt und macht da einen giftigen Apfel. Das heißt, sie entwickelt da eine Methode, die todsicher ist. Und sie nimmt jetzt auch keinen Hehl mehr vor dem, was sie da vorhat. Sie spricht es aus, fürchtest du dich vor dem Gift? Sie verkleidet sich natürlich wieder und spricht aus, was das Kind befürchtet. Sie verwirrt sie total, es klappt wieder, sie kann sie wieder täuschen. Sie macht ihr Lust auf den schönen Apfel. Das Kind beißt hinein, weil sie gesehen hat, die Hexe, die Bäuerin, beißt von der anderen Hälfte ab. Und kaum hat sie den Bissen im Mund, fällt sie nieder. Ja, und sie sagt, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Dieses Mal können sie dich nicht wieder erwecken, weil dieses Mal hat sie das Gift in sich drin. Jetzt ist sie nicht mehr unter den Lebenden, sondern sie ist tot. Das Gift ist angekommen. Sie sieht zwar noch aus wie ein Kind, sie sieht noch lebendig aus, aber sie ist innerlich wie tot. Sie lebt innerlich nicht mehr. Sie wird in den Sarg gelegt, der aus Glas besteht. Die Bildersprache ist unglaublich, weil Wenn jemand von so einem Narzissten, von jemandem, der ganz egobezogen ist, isoliert wird, wir erinnern uns, der Kampf-Flucht-Modus, also jemand, der hundertprozentig im Kampf-Flucht-Modus lebt, ist ein Ich-Mensch, der kann überhaupt keine Empathie empfinden. Und diese Menschen nennen wir Narzissten. Wenn jemand ein Opfer von so einem Narzissten geworden ist, dann fühlt er sich wie im Glashaus. Der hat das Gefühl, ich komme an die anderen nicht dran. Ich habe keinen Kontakt zu den anderen. Ich bin vollkommen isoliert. Ich habe keinen Zugang zur Lebendigkeit, keinen Zugang zum Leben. Und so geht es Schneewittchen jetzt. Sie liegt da in ihrem Sarg. Es steht ihr Name außen dran mit goldenen Lettern, dass man sie sehen kann. Aber sie nimmt nicht am Leben teil. Bis das Einzige vorbeikommt, was hilft in so einem Fall, und zwar ein Königssohn. Das Einzige, was hilft, das Kind wieder zum Leben zu erwecken, ist die Liebe. Und da hilft alleine die Absicht, dass er sagt, lass mich alles für dich tun. Die Absicht und die Bereitschaft, alles zu geben, kann dieses innere Gift, kann die Folgen von diesem Beziehungsgift überwinden, weil Liebe heilt alles. Und Liebe, dieses Ich sehe dich, ich sehe, dass du nicht im Kampf, dein Innerstes ist nicht im Kampfmodus, sondern ich sehe deine inneren Qualitäten. Und dieses Sehen kann sie aktivieren, dieses Ich sehe dich holt denjenigen in den Beziehungsmodus. Und dann beginnen Ereignisse, Erschütterungen. Und die sollen ja nicht nur schlechte Folgen haben. Diese Erschütterungen bringen Transformationen. Ja, eben diese Veränderung, dass das Schneewittchen aus seiner Isolation herauskommt in den Beziehungsmodus. Sie ist wieder in der Lebendigkeit. Das heißt, diese Transformation ist möglich für diejenigen, die jemanden treffen, der bereit ist, für sie alles zu geben, der bereit ist, für sie sich hinzugeben. Und auch diese Liebe öffnet dem Schneewittchen die Augen. Seine Wahrnehmung war vergiftet. Sie war zu, sie war in diesem Aggressionstunnel, in diesem Wahrnehmungstunnel, im Fluchttunnel. Sie hat nicht authentisch wahrgenommen, so wie es möglich ist, sondern die war vergiftet. Jetzt ist das Nervensystem wieder im Beziehungsmodus. Sie ist durch die Liebe geheilt. Sie wurde gesehen, ihr wahres Wesen, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, wurde durch die Liebe wieder aktiviert. Dieses Erbe, was sie von der Mutter mitbekommen hat. Und sie hat Zugang zu ihrer Lebendigkeit. Genau, der Königssohn muss ihr sagen, was sich mittlerweile ereignet hat. Sie hat gar nicht alles mitbekommen. Das heißt, wer da so abgeschnitten ist, der kriegt nicht alles vom Leben mit. Ja, das böse Weib, aber die Stiefmutter, die ist natürlich nicht zufriedenzustellen. Sie kann nicht zufrieden sein mit etwas, das sie erreicht hat. Und kann sich nicht über Erfolge freuen, wenn sie nicht die Beste ist. Jemand, der schöner ist, bedeutet Niederlage. Vor Scham und, also sie bekommt natürlich eine Einladung zur Hochzeit, die beiden heiraten. Vor Scham und Selbstablehnung kann sie kaum die Einladung annehmen. Sie kann aber letztlich nicht anders und geht hin, weil die Kränkung ist einfach zu groß. Und was passiert, wenn Schneewittchen jetzt im Beziehungsmodus stabil drinnen ist, kann ihr der Neid, kann ihr der Angriff, kann ihr die Kränkungswut der Stiefmutter nichts mehr anhaben. Das prallt ab und diese Tötungsimpulse treffen sie selbst. Das heißt, Die Stiefmutter bringt sich selbst um. Wer fest im Beziehungsmodus seines Nervensystems verankert ist, der ist auch gefeit vor Angriffen, vor diesen tödlichen Angriffen von den Narzissten, von Menschen, die im Kampf-Flucht-Modus gefangen sind. Die prallen einfach ab und führen dazu, dass diese Menschen sich selbst zerstören. Das heißt, der Prinz und seine, der neue König und seine Königin leben fortan, können etwas gestalten, was zusammen Früchte trägt, und die Stiefmutter hat sich selbst zerstört. So, und ich musste diese Interpretation jetzt einfach in den Podcast stellen, weil ich manchmal nach einer Sitzung total happy bin, weil ich merke, manchmal bin ich der Prinz, der diese Anlagen sieht und in den Beziehungsmodus hinüber transformiert. Also was ich mache, ist in meinen Begleitungen zu sehen, welche Anteile, weil wenn jemand ganz im Kampf-Flucht-Modus lebt, ist er ein Narzisst. Er kann dann nicht Einfühlung, er kann keine Empathie haben. Er sieht nur sich, sonst niemanden. Wenn jemand im Beziehungsmodus ist und einzelne Teile von ihm durch ungute Erfahrungen im Kampf-Flucht-Modus gelandet und dort gefangen sind, kann man die transformieren, rüber transformieren, kann man diese Lebenskraft zugänglich machen, indem sie entdeckt werden, indem sie benannt werden, indem gesagt wird, wie ich das in der letzten Folge schon gesagt habe, im Kampf-Flucht-Modus wird derjenige sagen, ich fühle mich ausgeschlossen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wenn du ausgeschlossen bist, wie fühlst du dich dann? Fühlst du die Trauer? Fühlst du den Schmerz? Und wenn der gesehen und gefühlt ist, zack, ist es frei, ist diese Energie im Beziehungsmodus, im Leben zugänglich. Und hier ist es möglich, ja, dass etwas Früchte trägt, dass man das Leben auf die Reihe bekommt, dass der Körper sich entspannt, dass aufgrund von einer alten Verletzung, die geheilt ist, plötzlich eine Frau schwanger wird, dass ein Mann sich so fühlt, dass er Vater werden kann. Und das wird er so vielleicht nicht fühlen, dass er nicht Vater werden kann, wenn das nicht ausgeheilt ist. Er wird irgendwas anderes benennen. Aber wenn diese Transformation stattgefunden hat, wird er merken, mein Selbstbewusstsein ist größer. Und plötzlich sind Dinge möglich, die vorher eben nicht möglich waren. Und genau das wünsche ich Ihnen. Und ich bin neugierig, was Sie sagen zu meiner Interpretation vom Schneewittchen. In diesem Sinne, viel Freude damit. Ich freue mich, wenn ich Ihnen mit diesem Podcast einen Einblick in meine Arbeit geben kann und wenn er Ihnen hilft, Ihre Lebenszeit wertvoller zu machen. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei einem Termin, Zweifel oder Selbstzweifel hinter sich zu lassen, um wieder Vertrauen zu finden. Sie können meinen Newsletter abonnieren. Auf Instagram sehen Sie, was ich so während der Reise mache. Auf YouTube finden Sie Trancen und kurze hilfreiche Inputs. Wenn Sie Interesse haben an der Pilotgruppe zum Online-Kurs für Kinderwunsch und gegen die Blasenentzündung dabei zu sein, dann melden Sie sich gerne. Auch wenn Sie sonst Wünsche an mich haben, schreiben Sie mir. Und ich ermutige Sie, geben Sie das, was Ihnen wichtig ist, nicht auf. Bleiben Sie dran an Ihren Zielen und am Kinderwunsch.